Auf die Schnauze.
Ich sage es jetzt einfach mal frei raus, ne? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Hunden. Ja, mein Hund sieht super aus. Das Geile ist bei dem Hund, der haart halt nicht. Das ist unser Seelenverwandter. Ich bin seit 1992 bei RTL. Das ist natürlich ein wahnsinnig langer Weg. Ich habe es immer sehr, sehr genossen, mit den Klitschkos um die Welt zu fahren. Der Hund kommt auf jeden Fall nicht ins Bett. Ja, die Szenerie ist jetzt so. Ich schiebe dann leicht zu meiner Frau rüber.
Auf die Schnauze.
Träges Schlappohr oder flinker Flitzer? Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf bei Instagram @aufdieschnauze.
Er ist zwar inzwischen ein Urgestein bei RTL, aber er sieht ja noch viel jünger aus. Seit Jahrzehnten ist der Sender nicht nur sein journalistisches Zuhause, sondern er steht auch fast die ganzen Jahre vor der Kamera und ist dabei untrennbar mit einer Marke verbunden.
Ja, inzwischen ist er im festen Team der Hauptmoderatoren, Andreas Fontin, bei RTL aktuell im Sport. Und ich habe ja schon ihn als Jugendliche geguckt. Umso mehr habe ich mich dann gefreut und war stolz, als er dann tatsächlich mein Chef wurde im Sportressort.
Tja, Andreas kann eben nicht nur vor der Kamera, sondern hat auch Führungsqualitäten, ist von Haus aus vor allem dem Boxsport verbunden, den er bei RTL auch schon kommentiert hat.
Er liebt aber nicht nur Sport, sondern lebt ihn auch. Ob Tennis, Joggen oder Radfahren, fast alles lässt sich natürlich noch besser ausüben mit einem Vierbeiner an der Seite. Und genau um den geht's ja heute auch. Das letzte Kind hat Fell, sagt man ja so schön. Und somit ist er der vierte Nachwuchs.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Andreas Fontin.
Guten Morgen.
Hallo, schön, guten Morgen. Schön, dass du da bist.
Im Prinzip können wir das Ding jetzt hier beenden. Also ich gehe nach Hause. Mehr kommt jetzt eh nicht. Besser wird's nicht. Es war ein toller Tag. Also herzlichen Dank. Hier stehen auch Croissants auf dem Tisch. Man kann das ja alles mal ein bisschen beschreiben. Ich habe einen Cappuccino bekommen. Also das ist hier totale
Wohlfühlprogramm. So, wir haben es gesagt, du bist Hundepapa, den hast du aber offensichtlich zu Hause gelassen, hier ist er jedenfalls nicht.
Nein, hier ist er jedenfalls nicht, wobei ich habe hier schon Freundschaft geschlossen mit euren beiden Hunden, die übrigens sehr, sehr bezaubernd und nett sind und sehr ruhig, wenn es nicht gerade klingelt. Also Fred liegt jetzt gerade hier vorne in seiner Hundebox und der Benji liegt auf dem schönen Parkett von Christine. Mehr kann man nicht. Also,
kann sich und beide haben sich sehr gefreut, dich zu sehen, oder?
Ja, ich hatte, also wir haben uns schnell angefreundet.
Ja,
also ich meine, das ist auch so, ich meine, ich sage es jetzt einfach mal frei raus, ne, um hier gleich mal ein bisschen Stimmung in das Gespräch zu machen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Hunden. Ich habe 50 Jahre mit Hunden nichts zu tun gehabt, also gar nichts. Ich hatte überhaupt keine Beziehung. Hunde waren mir eigentlich ehrlich gesagt egal und eigentlich hatte ich mich immer eher so auf der nervigen Seite gesehen, wenn ich einen Hund gesehen hatte mit dem Fahrrad oder so. Dann haben die Leute den nicht angeleint und ich habe mich immer geärgert über Hunde. Das hat sich jetzt in den letzten vier Jahren geändert.
Wer hat dann auf dich eingewirkt, dass Chester ins Haus kam?
Ganz besonders meine Frau und mein Sohn. Die wollten unbedingt ein Haustier haben und die wollten unbedingt einen Hund haben. Und die haben mich mehr oder weniger bearbeitet, auch über mehrere Jahre. Und ich habe dann irgendwann aufgegeben und habe dann gesagt, okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Obwohl wir, keiner in der Familie hatte irgendwie Ahnung von Hunden, keiner. Wir hatten zum Beispiel eine Katze, wirklich einen ganz netten Kater, den Romeo, der war super. Aber seitdem dann eben auch kein Tier mehr und ja, mit Hunden überhaupt keine Erfahrung. Das war für uns totales Neuland.
Umso frustrierender, Jule, ist es ja für uns, da werden wir ja später noch hinkommen, das können wir schon mal spoilern, dass der Andreas den Hund top erzogen hat und das ohne Hundeerfahrung, das ist wirklich erstaunlich.
Also ich hatte auch keine Hundeerfahrung, du schon.
Aber deiner ist er auch nicht top erzogen.
Nee. Also.
Ich weiß nicht, jetzt, ich bin jetzt derjenige, der den Hund top erzieht.
Du bist der Streber.
Du bist der Streber. Nee, aber das ist ja wirklich, ich meine, als Ersthund und dann einen jetzt zu haben, der ohne Leine neben einem herlaufen kann, das ist schon echt, Andreas, das ist ist oberste Qualität.
Okay, das erzähle ich mir ein bisschen jetzt gerade.
Oberste Führungsqualität.
Das wusste ich jetzt gar nicht.
Ja, offensichtlich hast du Führungsqualitäten, nicht nur was das Personal bei RTL angeht, sondern auch den Vierbeiner. Sehr gut. Konntest du denn von deiner Personalführung dann was übertragen auf den Hund?
Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das sogar am Ende so ein Vorteil im Leben, dass man so unbedarft auch an die ganze Sache rangegangen ist, dass man so ein bisschen auf sich hört, so das Tier beobachtet, wie reagiert das Tier, wie reagiere ich. Am Ende ist es ja irgendwo eine beidseitige Erziehung, habe ich so festgestellt. Man kommt so zusammen und man fühlt einander und man sieht einander und dann reagiert man und dann macht man irgendwas richtig, manchmal auch falsch. Und wenn man es falsch macht, kann man es auch wieder richtig machen. Aber die Frage ist schon, die ist schon gut. Und so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das hat schon was. Auch Menschenführung und Hunde erziehen. Das ist, am Ende geht's wie meistens im Leben um Konsequenz und um irgendwo Liebe. Mag ich meine Menschen, Mitmenschen? Mag ich meine Hunde? Mag ich mein Tier? Und ich glaube, daraus kannst du ganz, ganz viel ziehen, wenn du eben kein Menschenhasser oder Hundehasser bist, sondern wenn du grundsätzlich erstmal Menschenfreund bist oder ein Hundeliebhaber. Kannst du viel mit anfangen.
Und wer kümmert sich jetzt um Chester gerade?
Ach, der hat so auch das komplette Wohlfühlprogramm. Jetzt im Moment, ich sag mal, die Hauptbezugsperson ist meine Frau. Dazu hat Chester, glaube ich, auch die größte Nähe, weil sie eben auch am meisten da ist. Meine Tochter ist auch jetzt im Moment da, die große Tochter, die liebt den Hund abgöttisch. Die würde jede Fahrkarte aus Berlin sofort lösen, wenn sie den Chester sehen kann.
Süß.
Meine kleinere Tochter, die ist 27, die liebt den Hund genauso abgöttisch. Und der Leo macht jetzt gerade Abitur, der kümmert sich auch manchmal um den Hund, der wollte ihn ja unbedingt haben. Die Begeisterung hat dann sukzessive dann auch mit den Monaten abgenommen. Aber er hat grundsätzlich erstmal so auch ein Verhältnis zu dem Hund. Jetzt nicht so abgöttisch wie wir, aber schon auch.
Das ist auch schön. Der wollte den Hund, macht jetzt Abi und dann ist er jetzt bald weg, ne? Und dann so viel Spaß mit dem Hund.
Ja. Und haben die anderen Mädels sich mal beschwert, dass es nicht schon früher einen Hund gab, als sie kleiner?
Ja. Ja, die hätten das auch gern gehabt.
Ja.
Die haben natürlich die Katzenzeit miterlebt, die Katerzeit. Das war auch toll, hat uns auch sehr zusammengeschweißt. War am Ende auch eine, muss man sagen, eine Leidensgeschichte, weil es dem Tier am Ende nicht gut ging und weil es am Ende schon auch, boah, schwierig war, so mit dem Ende so einen Verlust dann zu erleiden. Aber danach hätten die gerne auch einen Hund gehabt. Da war ich natürlich noch so, na, ein Hund kommt mir nicht ins Haus. Der kläfft ja nur und der hat ja auch, ach Mensch, hör auf, der ist dann immer dreckig und so. Und dann, ach, dann muss man sich irgendwie um den kümmern und dann hat man da eine riesen Verantwortung und dann kann man nicht mehr in den Urlaub fahren. Und also ich war wirklich skeptisch. Wenn ich so überlege heute, und jetzt sitze ich hier beim Hunde-Podcast.
Also ja.
Ich meine, eigentlich ist es hier nicht, man hat hier den Bock zum Gärtner gemacht, ganz ehrlich so.
Ja, genau. Du warst skeptisch, bis Chester kam und deswegen wollen wir dich jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben einen Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
Ja, mein Hund sieht super aus. Der ist bezaubernd. Der hat Cappuccino, braune Augen. Der hat ein wahnsinnig tolles rotbraunes Fell. Und geht mir so bis zu den Knien und ist ein wunderbares Wesen.
Und der hat Locken wahrscheinlich, wenn er einen Pudel drin hat.
Der ist ja so eine, ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, Hybridkreuzung aus verschiedenen Hunden. Australian Labradoodle, das ist genau die Rasse, den wir dann als Welpen bekommen haben von einer tollen Züchterin hier aus der Nähe in Rheinland-Pfalz. Und ja, der hat Locken, aber das Geile ist bei dem Hund, der haart halt nicht. Ich habe jetzt auch überall mal so ein Haar oder so, aber man krault ja und krabbelt ja so ein bisschen. Du kennst es ja, Christine, von deinem Golden Doodle. Aber der haart grundsätzlich nicht.
Ja.
Und deswegen musst du nicht jedes Mal irgendwie da mit dem Staubsauger hinterherziehen und wischen, damit die Bude einigermaßen sauber ist. Das ist schon geil.
Ja,
aber die bringen trotzdem, aber die bringen trotzdem viel Dreck mit, ne, finde ich. Gerade bei so einem Wetter jetzt heute.
Ja.
Wie machst du es? Kommt er dann immer in die Dusche und kriegt die Füße abgespült?
Ja. Ja. Der sieht oftmals aus wie eine Sau. Wir wollen ihn aber auch gerne mal Sau lassen, sein lassen. Also der soll auch gerne Hund sein. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ja, manchmal habe ich es auch schon übertrieben, weil ich dann dachte, ach komm, lieber Hund, lauf, deine Freiheit, genieß sie, ich gebe dir die Welt, lauf einfach. Und dann kam der wieder, sah natürlich aus wie eine Mülltonne. Aber wir haben zumindest das Glück bei uns im Haus, dass wir unten im Keller so eine Dusche haben. Und der Chester ist ja, das ist ja das Schöne, der haben wir, wie es auch immer, das müssen wir mal ergründen jetzt in den nächsten 20 Minuten, warum das so ist. Der hat halt, der hört halt. Der geht auch gerne in die Dusche und lässt sich dann abwaschen und so, ein bisschen abduschen. Und dann ist der richtig froh, dass er sauber ist.
Süß.
Und dann liegt der rum und dann kommt er hoch und setzt sich wieder in so auf die Ebene und genießt eigentlich auch, haben wir so das Gefühl, seine Sauberkeit.
Ja, das ist aber wirklich so. Das habe ich neulich auch noch gedacht beim Benji. Da sind die ein bisschen so wie Katzen, ne? Dass die sich freuen. Der wird auch gerne gekämmt. Also wenn er so ganz strubbelig von draußen ist, wenn es geregnet hat, dann freut er sich, wenn ich ihn kämme und föhne. Und die mögen das. Das glaube ich auch.
Na, kämmen mag er jetzt nicht. nicht.
Also okay.
Ist er raus, aber so krabbeln und so, das mache ich schon gerne. Ja. Aber das hat mich auch erstaunt, dass so ein Hund so das schätzt, dass man sich, glaube ich, grundsätzlich so um den kümmert. Mhm. Man wäscht ihm die Füße, dann ist er halt nicht mehr so und so. Da guckt man nochmal und dann gucke ich ihm manchmal so ein bisschen in die Ohren, weil die ja alle so ein bisschen diese Labradoodles Probleme so mit den Ohren haben. Das ist halt schlecht belüftet. Mhm. Ich habe natürlich viel gelesen, viele Bücher gekauft. Die haben ja so runterher eine Schlappohrne, sieht ja wirklich wunderschön aus. Und aber dadurch ist das immer so ein bisschen heiß. Das ist so ein kleiner Ofen links, kleiner Ofen rechts. Und dadurch krabbel ich ihm gerne mal rum und ziehe so kleine Härchen raus. Und dann ist der irgendwie, der weiß das zu schätzen. Der findet das gut.
Geht er zum Friseur?
Ja, wir haben eine gute Friseurin, Hundefriseurin. Aber es dauert dann natürlich auch wirklich lange. Aber alle 2 Monate ist er richtig, wie so beim Schafscheren, dabei. Und da kommt auch richtig Wolle ab. Und was mich wundert, auch da haben wir früh angefangen, so wie bei allem, ihn eigentlich komplett in unser Leben zu integrieren. Und der stellt sich da hin und der bleibt am Ende da 2,5 Stunden wirklich stehen. Meine Frau nimmt ihn dann in der Regel immer auch mal so, tröstet den und hält den fest und schweigelt den. Aber der macht das.
Ja, unsere auch. Aber wir lassen ihn ja nicht da, ne? Also ich bleib nicht dabei. Meine Friseurin will das nicht. Die will da ihre Ruhe haben, aber das funktioniert auch super. Der sieht dann immer so süß aus. So, die menschlichsten Eigenschaften meines Hundes sind?
Ich glaube, das ist so nicht nur mein, sondern unser Seelenverwandter. Der ist wahnsinnig empathisch. Der spürt Dinge. Glaube ich, wirklich, der spürt Dinge, auch wenn es mal Stress gibt oder wenn wir uns mal anbrüllen oder sonst irgendwas, dann reagiert der so, zieht sich zurück, kommt dazu, will sowieso immer dabei sein. Also ich sag mal, der ist im besten Sinne liebenswert, anhänglich, neugierig, will immer dabei sein, ist immer aktiv und genießt sein Hundeleben wahnsinnig.
Ja, man merkt.
Die Frage beantwortet?
Ja, absolut. Hast du echt schön gesagt, ja. Das ist etwas, finde ich, was man auch von Hunden sowieso lernen kann, ne? Dieses einfach genießen.
Ja, und ich meine, wir haben den damals ja so ein bisschen in der Corona-Zeit noch bekommen. Das war 2022. Der ist geboren am 25. Februar, also kurz nach mir. Und dann kann ich mich dran erinnern, die ersten Wochen und Monate, das war ja auch kein Zuckerschlecken, auch für uns nicht. Also es hat uns an den Wahnsinn getrieben, fast schon, muss man ehrlich sagen. Also so ganz locker und leicht ist das auch alles nicht. Also das sind schon auch Belastungsproben, weil das ist ja wirklich wie ein Kind. Du hast es vorhin gesagt, das letzte Kind hat immer Fell. Das ist wirklich wahr und das ist am Ende wie so ein Baby. Das kommt dahin, das knabbert alles an. Und dann weißt du nicht, wie du reagieren sollst. Und wenn du vor allen Dingen so wie wir gar keine Ahnung hast, dann wird es natürlich noch schlimmer. Dann hat er irgendwie die Scheißerei, da kackt er irgendwie in den Koffer meiner Tochter. Was machst du denn alles? Dann muss der nachts raus und hat Durchfall. Also das ist schon echte Belastung. Ne? Aber wenn ich so dann denke, dann gab es ja immer diese, Christine, du weißt ja noch, wir sind ja Kollege und Kollegin. Da gab es ja immer diese schönen Teams-Konferenzen und dann saß ich immer da und guckte so irgendwie nach links und er guckte mich so an. Ich so nach vorne, dann sag ich so meine Kolleginnen und Kollegen, guck ich zu Chester. Ganz entspannt. Also von diesen Tieren zu lernen, auch im Moment zu sein und das so mal ein bisschen aufzunehmen und nicht sich immer gleich wieder Gedanken um die große, sondern bleib mal hier, bleib mal im Jetzt, im Hier und Jetzt. Das ist schon eine große Lehre auch für uns geworden, so zu leben.
Der innigste Moment mit meinem Hund war?
Ganz, ganz viele. Ich habe jetzt zuletzt einen sehr, sehr innigen Moment, der fast in der Katastrophe geendet wäre. Das war wirklich spitz auf Knopf. Den hab ich fast verloren. Ich bin über den Golfplatz gelaufen und habe noch so das Handy genommen und gefilmt und so. Wir sind noch spazieren gegangen. Es war ein Samstag und der Chester ging an einen Teich und wollte ein bisschen Wasser trinken aus dem Teich. Hat er auch gemacht, aber rutschte in dem Moment in den Teich rein.
Oh je.
Und das Problem war, oder ist, in dem Teich ist so eine Teichmatte ausgelegt. Also das ist auch kein kleiner Teich, das ist schon so 2 Fußballfelder groß. Und der war so erschrocken, dass er kurz unterging. Und das waren dann so Sekunden, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe eine Sekunde gebraucht. Ich habe das Handy weggeschmissen und bin hinterher in diesen Teich gesprungen bei 3 Grad.
Oh.
Das war schon kalt. Und es war kein Mensch in der Nähe. Und dann habe ich irgendwie in diesem Teich versucht, weil er vorne nicht mehr aus dem Teich rauskam. Durch diese Teichfolie hat er halt gekrabbelt, gekrabbelt, gekrabbelt und kam nicht raus. Da habe ich immer von hinten und so. Da habe ich irgendwie noch, Hilfe, Hilfe. Keiner da. Ich selber habe am Ende schon gekämpft, ja, weil so von hinten zu schieben im Wasser und so der Hund.
Ja, du hast ja selber keinen Halt.
Keinen,
ne?
Halt, ich konnte mich.
Und in Klamotten. Genau,
Klamotten saugen sich voll, so eine Steppjacke. Dann geschoben, geschoben und ich immer, Chester, gib alles, komm, du musst jetzt hier raus. So, dann hat er irgendwann so ein bisschen mit den Vorderpfoten, kam er auf dieses Gras und ich konnte mich irgendwann so ein bisschen an irgendeinem kleinen Ritz an dieser Teichfolie festhalten und hatte ein bisschen Stabilität und konnte ihn dann willig rausschieben. Er an Land, Ich kam dann logischerweise raus, auch ziemlich kaputt. Das hat so eine Minute gedauert. Jetzt erzähle ich schon wieder, als wenn es 3 Stunden wären. Aber es war echt eine Extremsituation, weil es am Ende ja so ein bisschen die Angst war, das kann auch schief gehen. Und ich habe, es ist auch kein Geheimnis, in dem Teich, in diesem kleinen See da, sind auch schon wohl mehrere Hunde auch ertrunken. Und das war so der erste Gedanke. Deswegen musste ich, was machst du? Das ist am Ende entweder oder, rein, weg. Und dann kam er so zu mir und setzte sich so zu mir. Ich sehe ja selber aus wie ein Begossener. Wirklich. Und kam dann so und hat dann so geleckt, ne? Weil er gemerkt hat, wir haben wohl irgendwie jetzt gerade Scheiße erlebt, aber irgendwie haben wir es ganz gut beide irgendwie dann doch geschafft. Nur, wenn ich fahre da jetzt immer noch öfter vorbei mit der Bahn und ich denke immer, wenn ich diese Stelle sehe, also da geht es mir auch so durch Mark und Bein und ich habe selber Gänsehaut, weil das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Und das mache ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte, du, das war's. Ich musste mich selber retten, weil es geht halt auch tief in diesen Teich rein. Das ist eben nicht ohne. Du kannst da nicht drin nicht stehen, du rutschst halt selber ab, du kommst nicht raus.
Ist aber auch echt unverantwortlich, dass er dann nicht abgezäunt ist oder irgendwie was, ne?
Also, ja, das ist halt ein Golfplatz. Ich meine, das ist auch mein Fehler, ne? Warum bin ich so depp? Ich kann euch das Video nachher mal vorstellen, weil als ich das Handy nämlich weggeschmissen habe, ich habe ihn ja gefilmt, bevor der daran ist. Das ist eine Minute Horrorfilm. Also wirklich.
Ach, krass.
So mit Schreien und mach, komm.
Ja.
Das ist schon, also deswegen, aber, das ist ein, jetzt ein bisschen länger, aber es ist ein inniger Moment, der uns auch nochmal wieder zusammengeschweißt hat.
Ja, vor allen Dingen erzählt es sich jetzt so. Jetzt ist es ja alles toll ausgegangen, aber in dem Moment ist es ja, es ist ja wirklich ein Drama dann,
ein Drama.
Ne? Also auch innerlich, wie es einem geht, ne? Und dann, wenn du rausgekommen bist, was, da hättest du heulen können oder hättest du, weißt du, also ist man dann so, ne?
Ich war einfach fertig. Ja. Ich war wirklich fertig. Diese eine Minute hat mich wahnsinnig
angeschreckt. Ja, gut, man ist erstmal unter Adrenalin wahrscheinlich, ne? Und dann bist du so, pff. Aber ich finde interessant daran, dass du auch eben im Grunde keine Sekunde gezögert hast, weil Hunde einem so nah werden, dass man sich für die, man würde sich ja auch dazwischen schmeißen, glaube ich, wenn irgendein anderer Hund käme oder irgendwas, ne? Man kämpft für die, also.
So auch mit der Familie, kam also, ein Schäferhund an. Da habe ich mich auch dazwischen gestellt. Ich weiß nicht, das sind so.
Da hat man wirklich so Urinstinkte, Verteidigungsinstinkt, ne? Ja,
so,
total.
Der war nicht an der Leine, der kam rausgeschossen aus so einem Bauernhof. Dann habe ich irgendwie den am Halsband gepfiffen und hab den so weggezogen, weil, wo ich denke, sag mal, habe ich sie eigentlich noch alle? Wenn der mich beißt, so ein Schäferhund.
Naja, ist auch nicht angenehm.
Das. Ja, es sind so Urinstinkte und zeigt im besten Sinne, was ich auch nie gedacht hätte, dass das echt Familie ist. Der Hund ist Familie, der Hund ist wie ein Kind, der Hund ist wie ein Teil dieses großen Ganzen. Und ich meine, das war eine Szene, ich habe auch noch eine andere Szene, der ist schon mal in den Bach gefallen, habe ich ihn auch so rausgezogen. Wir haben da so unseren Weg schon gemacht. Wie leben wir eigentlich zusammen und was ist eigentlich wichtig? Deswegen, ich habe da jetzt auch wieder draus gelernt, ich muss einfach auch manchmal, was das angeht, mein Vertrauen vielleicht mal und meine Freiheitsliebe am Ende ein bisschen zurückziehen und ihn vielleicht dann doch mal an die Leine nehmen oder mehr an die Leine nehmen, was ich sonst ungern mache. Auf der Straße schon, klar. Aber das war echt ein Grenzfall. Das hätte wirklich schief gehen.
Ja, zum Glück gut ausgegangen.
Absolut. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
Ihr beide. Der ist ja so gut erzogen. Der ist natürlich nicht immer gut erzogen. Der bettelt natürlich auch um Essen, um Fressen. Und ich sag mal, 9 von 10 Mal kommt der zurück und macht auch alles. Aber das eine Mal schreie ich mir auch die Seele aus dem Leib oder rege mich manchmal auf und denke, ey, sag mal, jetzt bleib doch bitte, ja, jetzt mach doch mal. Und da muss ich dann schon mit der Stimme irgendwie sehr hoch gehen oder klar sein und ein Kommando absenden. Oder aber ich habe auch immer für den Fall, wenn es jetzt gar nicht mehr läuft, so eine Klapperdose mit dabei. Das haben wir mal in der Hundeschule gelernt, mit so einer Klapperdose, auf das Ding reagiert er dann, dann weiß er, das ist Gefahrenverzug. Und wenn ich jetzt nicht komme, dann habe ich wirklich Probleme. Das weiß der aber.
Und was sind das für Situationen? Hat er dann Eichhörnchen gesehen oder anderen Hund oder was ist das?
Ja, ich hatte schon mal so eine Situation im Wald, da gingen wir dann so und ach, wie schön und das Licht und ich dokumentierte Fotos und bla bla bla. Und plötzlich macht er steht und die Ohren hier so steil nach hinten und so und hat ein Reh gesehen und wollte gerade loslaufen. Wenn ich da diese Klapperdose nicht dabei gehabt hätte, weil da habe ich gemerkt, dass er so getriggert ist durch dieses Tier, dass er dann auch vielleicht sogar weggelaufen wäre. Aber was macht er jetzt eigentlich? Das ist so jetzt im Moment so, das passt jetzt alles so. Wobei ich eines sagen muss, im März hat der so seine sexuellen Gelüste wahnsinnig, war irgendwie wieder so ein Schub oder irgendwas. Also da war es dann so, da hört er dann auch gar nicht mehr. Der schnüffelt, der ist ja eh so ein Saugroboter, ne? Der alles irgendwie an. Der ist ja nur dabei, der schnüffelt ja diese Australian Labrador Doodles, die schnüffeln ja alles weg. Also wie so ein Staubsauger. Und wenn der dann so in seinem Kopfkino ist, dann ist es auch manchmal schwer, den rauszuholen. Das habe ich auch gemerkt.
Die witzigste Macke meines Hundes ist?
Die witzigste Macke. Der ganze Hund ist irgendwie so ein einziger Witz. Einziger schöner, toller Witz. So ein Lebenswitz. So ein herrliches Lebensteilchen. ich überlege gerade, der ist so, der liebt natürlich Leckerli, so wie Julius Hund auch.
meiner nicht.
Deiner nicht?
Benji klaut die immer, bei Jule hat die nur bei, aber so, Fred interessiert sie nicht dafür.
Aber du hast die immer dabei, hast du doch gesagt.
Ja, weil ich immer so viel Zug fahre und dann denke ich, dann soll er irgendwas zum Kauen haben, sonst langweilt er sich. Ja doch, mal, aber nicht so, der würde die jetzt nicht aus der Tasche ziehen groß. Also ich kann die hier rumliegen lassen und ab und an nimmt er sich mal eins. Der Benji ist ja so, der inhaliert alles weg.
Klaut die hier.
Der liebt das natürlich auch wahnsinnig. Aber es gibt einen Moment, wo dem das alles fast scheißegal ist. Wenn wir nämlich so zurückkommen nach so einer, was weiß ich, Stunde, zwei Stunden, eine lange Hunderunde und dann merkt er, dass es nach Hause geht vom Feld. Und dann bleibt er plötzlich sitzen. Und dann sage ich, Chester, komm, wir gehen weiter. Macht er nicht. Dann nehme ich ein Leckerli raus. Chester, komm. Hat er keinen Bock, weil er weiß, es geht nach Hause.
Ach so, weil er dann lieber noch draußen bleiben will.
Er weiß, es geht zurück. Er will eigentlich gar nicht zurück. Der will weitergehen, er will weitermachen und so weiter. Und dann hilft nicht mal mehr ein Leckerli, da muss ich dann
konsequent sein.
Ja, dann nehme ich mal schon auch so ein bisschen nochmal am Halsband oder gehen wir dann weiter. Oder ich nehme ihn dann, will ich an die Leine. Wobei ich wirklich versuche immer, eigentlich wenn ich es mache, ihn relativ leinenlos laufen zu lassen. Und das, was ich so gemerkt habe, der gibt es dir zurück. Ne? Der weiß so, ich lasse ihn wie lange Leine, aber dadurch kann er auch so laufen, wie er möchte. Ich habe auch kein Problem damit, ob der jetzt vor mir läuft oder hinter mir läuft. Das ist mir alles scheißegal. Wirklich. Also meine Lehre aus dem Ganzen, ich anti-autoritär ohne Ende. Wahrscheinlich nur, wenn es um Kommandos geht, das ist mir schon wichtig. Aber der läuft dann da und läuft da und er guckt sich um und ich guck mich an und ich so. Wir haben irgendwie so den Blick, da ist eine Chemie und irgendwie glaube ich und habe so ein Gottvertrauen in diesen Hund, dass der weiß, der kommt zurück. Brauchte aber auch am Anfang eine gewisse Zeit, weil wir haben ihn eigentlich zu spät so ein bisschen von der Leine losgelassen. So die ersten Momente waren dann so, dass wir wahnsinnig Angst hatten, dass der abhaut. Das ist so diese Verlustangst. Und dann ist er auch mal losgelaufen, weil er ist einem Hund hinterhergelaufen. Und haben wir gedacht, ey, da hinten ist diese, das ist die Straße, wir müssen, da bin ich gelaufen. Meine Tochter ist mal an der Ostsee gelaufen. Die hat sich fast die Lunge aus dem Leib gerannt, um dem Chester hinterher zu laufen. Auch da ist der einfach hinterhergelaufen, hinter so einem Tier. Und dann war die Straße in der Nähe. Und das sind so Momente, also das ist alles manchmal auch spitz auf Knopf gewesen. Umso schöner ist es eigentlich jetzt, dass es so ist.
Es läuft, ne? Ja. Hund im Bett oder im Körbchen?
Ja, wir waren am Anfang so, dass wir ganz klar sein wollten. Also der Hund kommt nicht auf die Couch, der Hund kommt auf jeden Fall nicht ins Bett. Ja, die Szenerie ist jetzt so, wenn ich abends ins Bett gehen möchte, dann ist der eigentlich alle vier von sich gestreckt auf dem Rücken liegend, sehr zufrieden. Ich schiebe dann leicht zu meiner Frau rüber. Das weiß der auch, der geht dann auch irgendwann wieder runter. Aber der, auch das zeigt so, der genießt das einfach. Und also wir haben uns damit total arrangiert, machen jetzt auch kein großes Geschiss mehr draus und sagen, es ist halt so und auf der Couch liegt er halt auch. Der darf im Haus eigentlich mehr oder weniger alles.
Das ist doch aber auch so schön. Ich verstehe Menschen, die den Hund zumindest nicht auf die Couch lassen. Weil ich finde, wenn du dann mal Fernsehen guckst oder du liest, ist doch total schön, wenn der so neben dir liegt, hat so sein Köpfchen auf dem Oberschenkel, kuschelt so an. Ich verstehe das nicht.
Aber es ist so schön, Andreas' Blick eben, weil es ist so, wenn man, solange man keinen hat, denkt man immer, wie können die das alle machen? Und dann merkt man erstmal selber, ne, wie man so ums Pfötchen gewickelt wird und wie schön es dann aber auch ist, ne? Wenn die so kuschelig sind.
Ich habe ja auch, glaube ich, bevor ich den Hund hatte, gesagt, der kommt nicht ins Bett. Ja. Ja, das hat nicht lange gedauert.
Der ist ja auch im besten Sinne irgendwo Zuneigung. Ne? Dieses Kuscheln mit so einem Tier, das das ist dann am Ende die Bindung, die daraus entsteht ja auch. Ne? Ich meine, ich kann nicht am Ende sagen, Hund liebt mich oder dass ich ihm irgendwas gebe. Und wenn der am Ende, also wenn ich jetzt sage, komm, Chester, Bob. So, dann kommt er auf das Sofa bei uns, wir gucken meinetwegen Fernsehen oder irgendwas, dann legt er sich so hin und ist ja dabei und guckt ja auch alles. Das ist so, dann sind die Füße von mir da oder der liegt sich irgendwie so rein, kuschelt sich rein oder auf den Boden. Der ist ja auch wahnsinnig anhänglich, der möchte ja bei allem dabei sein. Ja. Der möchte ja, wenn wir rausgehen zum Müll, zur Mülltonne, wenn der schon es rascheln hört, dass man den Müll einpackt, dann möchte der mitkommen. Der ist so anhänglich. Der möchte was erleben. Ja, das ist so wie so ein Abenteurerhund. Ja. Dem eines irgendwie völlig abgeht, dass es irgendwie nichts zu tun. Das macht er zwar auch mal, schläft auch mal, wenn er sich ausruhen muss. Aber grundsätzlich will der was erleben. Mhm. Der will die Welt entdecken.
Aber dieses Anhängliche habe ich tatsächlich, gerade bei der Rasse, also weil es ja dieser Australian Labradoodle ist, steht da auch wirklich extra, dass die sehr anhänglich sind. Mhm. Weil die einfach so familienfreundlich sind und diese Gesellschaft so mögen. Und
ich glaube ja, dass dieser Hund am Ende, vielleicht war es auch ein bisschen Vorsehung und Vorbestimmung. Ich habe mich ja, wie gesagt, lange gesträubt. Aber der einzige Hund, den ich irgendwie mal so richtig schön fand, die habe ich auch mal gesagt, den finde ich süß. Mm-hmm. Weißt du noch, wo du ihn mal mitbrachtest zu uns ins Büro, der lag ja da, der hat da nicht gekläfft, der war so anhänglich und angenehm. Und dann hat ja Frauke ihren Hund natürlich mal mit ins Studio gebracht und da habe ich den auch kennengelernt, den Cooper, Frauke Lulwig, Kollegin von uns. Und da habe ich gedacht, Also wenn mal ein Hund, dann muss das so einer sein, der irgendwie auch nicht dauerhaft kläfft und irgendwie Stress macht und so. Wir haben eigentlich den Hund gekriegt, so als Anfänger, der, glaube ich, für uns passend war. Also jeden anderen Hund hätten wir wahrscheinlich komplett verunstaltet, aber der hat uns irgendwie und wir haben ihn irgendwie auch wie auf eine gute Reise mitgenommen.
Jetzt darf sie nachmachen. Mein Hund bellt so.
Der bellt ja ganz wenig, aber guck mal, Benji, der geht auch der schon. Guckt er jetzt und manchmal, wieder. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, so was uns auch manchmal, wo wir auch teilweise immer noch arbeiten müssen, so dieses Alleinbleiben, da ist der natürlich auch jetzt nicht der Beste, weil der natürlich, der Chester ist grundsätzlich der Beste, aber alleine sein ist ein Thema. Das haben wir auch immer wieder dann sukzessive gemacht, das war dann auch anstrengend, das irgendwie so hinzukriegen. Das funktioniert jetzt wirklich ganz gut, aber der will schon irgendwie auch da immer dabei sein und dann fängt er dann auch an zu winseln und zu weinen und dann gibt es manchmal so dieses dann ist das so ein ganz hohen Tönen mit dabei. Mein Sohn kann sich dann immer wirklich total beömmeln und da lacht sich kaputt, wenn das immer passiert. Aber
erst wenn du die Tür zugemacht hast oder schon, wenn er merkt?
Nee, wenn wir zugemacht haben. Mhm. Mittlerweile habe ich ja auch hier die totale Raumüberwachung. Wenn wir dann gehen, habe ich ja so zwei Kameras eingerichtet.
Ich auch.
Und dann weiß ich immer, dann gucke ich immer, was macht der jetzt gerade und so. Also es hält dann auch nicht lange an, aber so 3, 4, 5 Minuten sind das schon. Das mussten wir erst so lernen, weil am Anfang haben wir uns echt schwer getan, auch so mit Restaurantbesuchen und so. Das ist immer noch nicht so richtig entspannt. Ich kann da auch die anderen im Restaurant verstehen, die dann teilweise sagen, ah, Hund und so, das denke ich an mich früher, ja, so ein Zotteltier da. Aber das wird so sukzessive besser und ich habe auch so für mich festgestellt, mir ist es auch so eigentlich, ich mache das jetzt einfach und dann ist es auch okay. Dann gehen wir halt in das Restaurant nicht rein oder dann setzen wir uns in den Biergarten oder wir nehmen das und das Hotel nicht und wenn der Hund nicht mitkommt, ja gut, dann fahren wir halt woanders hin. Also irgendwie, man kann sich ja auch arrangieren, aber der Hund, also nicht ohne meinen Hund oder nicht ohne unseren Hund, das fährt bei uns auch immer mit, das Thema.
Aber ins Büro nimmst du nicht mit?
Nee, darf ich ja nicht.
Aber du warst doch mal Chef. Da hättest du das doch mal durchsetzen können mit den Bürohunden.
Ein schwacher Chef. Er hat es nicht geschafft.
Ja, was hältst du grundsätzlich vom Thema, dass Mitarbeiter die Hunde mitbringen können?
Ich bin grundsätzlich offen für so ein Thema. Ich glaube, der Rahmen muss passen. So in so einem Großunternehmen wie jetzt RTL ist es, glaube ich, nicht gut. Weil es gibt einfach auch Menschen, die, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn so ein Hund auf der Straße läuft, unser Hund, und da kommen Leute entgegen, die weichen dann aus, weil sie auch Angst haben davor, das muss man akzeptieren. Du weißt nie, wie andere Hunde reagieren. Insofern, das kann ich schon verstehen. Und bei uns ist es dann auch so, wenn so ein Hund, jeder Hund ist anders, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, wenn der da irgendwie hinpieselt oder irgendwas macht. Das ist schon komisch. Auf der anderen Seite, so in kleineren Firmen, wenn es die Möglichkeit gibt und alle da am Ende so eine Conclusio erzielen, Mensch, nimm den Hund mal mit, dann warum nicht? Also, aber das muss dann wirklich auch abgestimmt sein.
Ja, ja klar, bei ein paar tausend Leuten.
Ja, das ist schwer.
Jetzt bist du ja schon ewig bei RTL, haben wir ja zu Beginn schon gesagt. Hättest du das gedacht so im Laufe deiner Karriere, dass du jetzt auch nochmal Hauptmoderator wirst von RTL aktuell im Sport und so, dass das so verläuft?
Nee, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass es nochmal so Drehungen und Wendungen gibt im Leben, die jetzt bei mir in dieser Form sind, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber die Konstellation ist wirklich wahnsinnig brillant. und bereichernd und macht mich sehr glücklich. Bin seit 1992 bei RTL, ich überlege gerade 33 Jahre, das ist natürlich ein wahnsinnig langer Weg. Durfte bei dem Sender echt alles machen. Alles, was man so in dieser ersten Zeit des Fernsehens, ich habe dann irgendwie als Reporter angefangen und kriegte dann einen Vertrag und war dann beim Frühstücksfernsehen. Dann ging ich nach Köln und durfte hier beim Sport alles Mögliche machen, durfte durch die Welt fahren mit den Klitschkos und mit Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und die Welt entdecken, alle Kontinente bereisen. Das ist ein wahnsinniges Glück und deswegen bin ich diesem Sender, egal was passiert, auch immer wahnsinnig dankbar für das, was ich da auf dieser Strecke leben durfte. Und jetzt hatten wir halt so die Konstellation, im vergangenen Jahr Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben sind in Rente gegangen. Und dann stellte sich die Frage, wie wollen wir die Moderation bei RTL aktuell, unser Nachrichtenflaggschiff, am Ende gestalten? Ja, und dann bin ich gefragt worden, kannst du dir nicht vorstellen, weil ich kenne die Leute noch so aus über diese lange Zeit. Du bist halt sehr grau und sehr alt geworden mit dem Format, aber ist ja auch alles schön. Aber hättest du nicht Lust, weil wir glauben, so diese Wiedererkennbarkeit ist ein großes Thema, auch in der heutigen Zeit, so Gesichter dann zuordnen zu können. Ja, und dann habe ich erst gedacht, ich bin doch hier der Sportchef und ich leite doch das Sportressort und bla bla bla. Und das sind doch meine Mitarbeiter und Christine war ja eine der Mitarbeiterinnen, die ich führen durfte. Es waren am Ende dann 85 Kolleginnen und Kollegen. Und ich wäre wirklich nicht auf die Idee gekommen, dass das nochmal kommt. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, dachte nur, ja, aber wenn ich jetzt nur noch moderiere, dann kann ich auf jeden Fall nicht mehr Chef sein. Das war mir schon klar. Das ist dann ist das am Ende eine Machtfülle und dann opfert man sich auf und dann macht man das nichts mehr vernünftig. Dann verzettelt man sich. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, vorstellen kann ich mir das schon, habe mal drüber nachgedacht und habe dann auch wirklich mit einem schweren Herzen und mit einem Lachen und einem weinenden Auge diese Position als Leiter abgegeben. Aber so im Nachhinein, Christine, es ist wirklich wahr, es ist wahnsinnig schön, weil ich einfach auch mehr Zeit habe für mich, mehr Freiheiten, eben nicht mehr so viel arbeite jetzt mit dann nur noch in Anführungsstrichen 70% und nur noch inhaltlich tätig bin und eben keine Führungsverantwortung und Budgetverantwortung und disziplinarische Verantwortung mehr habe. Da fällt auch schon ein ganzer Sack voll Verantwortung ab, den ich nicht mehr habe. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit angekommen, das ist auch schön. An der Stelle, ich kann mich mehr um den Hund kümmern, ich kann mich mehr um meine Frau und Familie kümmern. Wir können uns mehr um uns kümmern, um Reisen kümmern und meine Mutter. Und ja, es gibt ja viele Dinge im Leben, über die man dann mal nachdenken darf. Ich gehe auch wieder zur Vorsorge, konnte mich mal gesundheitlich wieder mal so ein bisschen so richtig checken lassen, was ich auch vorher leider Gottes blöderweise nicht so richtig akkurat gemacht habe.
Das ist ein Männerproblem an alle männlichen Zuhörer. Geht zur Vorsorge.
Weil ich das eigentlich immer gemacht habe. Aber so als mein Urologe dann sagte, ach, Sie waren ja auch 4 Jahre nicht mehr hier.
Ja,
habe ich so gesagt,
ui,
sind das schon 4 Jahre? Ich hatte auch so viel zu tun. Das fängt ja morgens an und hört abends nicht auf. Jetzt habe ich mich wieder so angemeldet für den Köln-Halbmarathon im Oktober. Den mache ich jetzt auch und laufe wieder sehr, sehr regelmäßig und mache so mein Ding.
Von Bedeutungslosigkeit kann man ja nicht reden, wenn man 2 Hauptteams hat. Das ist ja auch schon eine Ehre, wenn man wieder das Aushängeschild wird. Trotzdem waren es früher ja nochmal andere Zeiten. Guckst du auch so ein bisschen mit Wehmut, wie sich so die TV-Landschaft generell entwickelt? Oder bist du eher jemand, der sagt, ja, so sind jetzt halt die Zeiten und ich gucke eher voraus?
Ja, ich gucke jetzt sehr gern zurück. Ich liebe Geschichte, aber so sind die Zeiten. Mhm. Es ist so ein bisschen gemischt. Es ist so ein bisschen ambivalent. Natürlich reden wir gerne von den 90er Jahren, ja, wie das alles angefangen hat, wie archaisch das teilweise ja auch war, ne? Wie wir gearbeitet haben. Gibt's natürlich Geschichten über Geschichten und so ein bisschen von der Hand in den Mund und wie das alles so entstanden ist. Das ist heute natürlich alles viel, viel professioneller, datengetriebener, jetzt kommt KI dazu und so weiter. Also die Technisierung auch in unserem Job hört ja nicht auf und nimmt immer weiter zu. Aber ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich diese Zeiten so erlebt habe und dass ich das auch auf meiner Habenseite und in meinem Lebenslauf habe, wie es mal war. Bei allem, was damals auch nicht gut war. Und das verklärt ja die Vergangenheit auch nur so ein bisschen. Aber es ist schon schön, dass ich das so erleben durfte, wen ich alles so kennenlernen durfte. Und insofern Augen auf, die Medien wird es weitergeben. Und wir haben eine große Verantwortung, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, auch mit dem, was wir tun, auch im Nachrichtenjournalismus, die Menschen wahrhaft, authentisch, aktuell und auch mit Gefühl zu informieren und ihnen wirklich zusammen, was in der Welt passiert und eben keine Fake News zu verbreiten. Und das so authentisch wie möglich. Und das ist, die Verantwortung genieße ich auch sehr. Deswegen gebe ich dir auch recht, wenn du sagst, Mensch, das ist eine große Ehre, auch sowas zu machen, ist es auch. Ich meine, wir stehen da jeden Abend vor einem Millionenpublikum und sagen den Leuten in ihrem Wohnzimmer, was in der Welt passiert oder wie die Welt sich darstellt und was sie daraus eben für Schlüsse ziehen dürfen. Sei ihnen selbst überlassen. Aber das ist eben eine wahnsinnige auch Erfüllung, dass Menschen dann auf einen zukommen. Manchmal ist es ja so verrückt. Mensch, die sind jeden Abend hier bei uns im Wohnzimmer. Es ist echt schön, sie mal so kennenzulernen und so. Das ist, man muss sich das mal vorstellen. Jeden Abend leuchtest du da irgendwie zwischen den Klopsen und den Kartoffeln und dem Bier bei denen zu Hause irgendwie auf. Das ist ja super.
Und gibt es eigentlich irgendeinen Sportler in deiner Karriere, der dich besonders beeindruckt hat? Und auch einen, den du noch gerne hättest im Gespräch?
Oh, ich durfte so viele Menschen kennenlernen, so auch so dicht dran sein. Ich sag mal, mein Kindheitsidol war immer Muhammad Ali, immer. Den durfte ich dann auch zweimal sehen, einmal aus ganz, ganz großer Nähe, direkt mit Hallo, so mit Körper berühren und so, wo es ihm schon sehr schlecht ging durch die Parkinson-Erkrankung. Und einmal dann bei Olympia 1996 in Atlanta bei der Eröffnung, wo er die Fackel dann getragen hat. Da war ich in diesem Park, in diesem Centennial Park in Atlanta. Diese Momente vergisst man nicht. Das ist einmalig sowas. Aber es gibt natürlich auch manchmal so ganz besondere Begegnungen, wenn ich so an Paralympische Spiele denke, die Paralympics, was du da für Menschen kennenlernst, die ein Handicap haben, wie die ihr Leben meistern, wie die das anpacken, wie wenig Geschiss die um so Kleinigkeiten machen und wie sehr die sich am Ende motiviert zeigen in dem, was sie tun, alles geben, alles raushauen, positiv bleiben, weil nur so geht's und kann ja jedem irgendwas passieren. Aber das dann auch so umzusetzen, daraus kannst du ganz, ganz viel lernen. Und ich habe es immer sehr, sehr genossen, mit den Klitschkos um die Welt zu fahren. Mit beiden. Ja, wenn ich so auch an Vitali denke, der jetzt wirklich eine sehr schwere Zeit da in Kiew hat als Bürgermeister. Der hat mal zu mir gesagt, Das Wichtigste im Leben, Andreas, ist eins, ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und das ist es am Ende auch. Klar, kannst positiv sein, kannst optimistisch sein, kannst alles Mögliche sein, aber du ziehst, glaube ich, die meiste Kraft aus Erfahrung. Wie hast du in bestimmten Situationen reagiert? Was kannst du daraus lernen? Beobachte dich selber. Kannst du das doch mal irgendwie vielleicht als Schablon über gewisse Dinge legen? Weil das macht dich im Leben dann auch stark. Und wenn du tolle Erfahrungen hast, wenn du auch manchmal harte Erfahrungen hast, wenn du ab und zu mal in den Teich springen musst mit dem Hund, dann macht dich das in vielen Dingen auch so, ich sag mal, widerstandsfähiger. Das ist zumindest meine Erfahrung so mit meinen zarten 58 Jahren. Dann ist auch vieles am Ende egal. Dann gibt es auch andere Themen, die wichtiger sind.
Aber die zarten 58, wo du sie angesprochen hast und auch vorhin schon die grauen Haare.
Das ist ja nichts.
Es ist ja schon immer noch so, muss man sagen, dass Männer die Haare in der Regel grau tragen, die Frauen eher nicht so im Fernsehen. War es bei dir auch ganz bewusst oder also hattest du keinen Bock auf Haare färben? Oder?
Nee, bei mir fing es früh an. Mein Vater war ja auch sehr früh grau. Und bei mir kamen die ersten grauen Haare schon mit Ende 20. Und dann, ja, dann war es am Ende so ein bisschen so ein Melange, ein paar Jahre. Und habe ich irgendwann mal mit 40 angefangen, mir so ein Tönungsshampoo dann reinzuknallen. Bis meine Kinder irgendwann sagten, Papa, bitte,
mach das nicht.
Lass es. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Da hatte ich so einen Anflug von, das ist mir alles zu früh. Ne? So richtig grau. Irgendwann habe ich das dann auch akzeptiert. Das hilft dann auch irgendwie. Es war, glaube ich, die beste Entscheidung zu sagen, ja, lass es so. Und die grauen Haare, lustigerweise, auch das ist ja manchmal so einfach. Menschen werden ja so in Schubladen einsortiert und der eine ist halt das und die eine ist, das ist die blonde Christine, die hat blaue Augen und das ist die Jule, die sieht ja auch bezaubernd aus und so weiter. Bei mir sind es oft die grauen Haare, dass die Leute sagen, ach, das ist doch der hier, der Graue hier von so. Ja, ist auch ich, ja, das ist vielleicht ein bisschen Markenzeichen oder irgendwas. Ich weiß, jetzt ist es auch so. Ich liebe meine Haare.
Hilft eh nichts. Ja, auch hervorragend.
Hilft eh nichts.
Nee, ist gut.
So, entweder oder?
Ja.
Karneval oder Oktoberfest?
Karneval. Ganz klar. Ganz klar. Ich war noch nie beim Oktoberfest.
Ach, echt?
Noch nie. Noch nie. Aber ich liebe den Kölner Karneval. Ich bin etwas eigenartig da reingekommen und habe nicht verstanden, was die Leute singen 1995 als ich das erste Mal ankam und dachte, was ist das für ein Kulturkreis? Den habe ich gar nicht bisher auf dem Zeiger. Aber ich liebe es wirklich sehr. Und das ist ein Lebensgefühl und das ist so wirklich wahnsinnig bereichernd. Und wenn ich jetzt wieder so sehe, was in der Session dann passiert, auch wenn so ein Dreigestirn dann im Altenheim ist oder irgendwie im Kinderhospiz und so, das verbindet die Leute wahnsinnig. Und wer Lust hat auf Feiern, ich bin auch dem Feiern jetzt wirklich nicht abgeneigt. Das ist toll.
Genau, du kommst ja ursprünglich von der Ostsee, dann musstest du dich ja für die es nicht wissen, erst hier einbürgern sozusagen.
Ja, ich kann eigentlich gar nicht gehen. Ich bin Fischkopf, ich bin Mecklenburger. Wir sind eigentlich so von Haus aus erstmal sehr reserviert. Aber ich liebe das total. Ich finde es super. Also ich mache das echt gerne.
Abschlecken lassen oder eher Hund knuddeln?
Sowohl als auch, aber mit einer Liebe auch heute Morgen zum Abschlecken. Weil wenn der Hund dann zu mir kommt und erstmal so mal am Ohr natürlich. Der liebt immer so die Ohren. Der ist so ein Ohrenfetischist. Der liebt das. Und mache ich auch gerne.
Mit Chester wandern oder joggen?
Beides. Machen wir auch beides. Aber beim Joggen ist es immer so, da hebt der halt alle 800 Meter das Bein. Weil der immer irgendwas markiert dann oder irgendwo schnüffelt. Deswegen liebe ich das Wandern noch mehr. Und Wandern könnte ich ja eigentlich die ganze Zeit, ja, glaube ich auch, wir beide sind da Brüder im Geiste. Und wenn wir beide schon Gipfelkreuz sehen oder irgendwie einen geilen Weinberg, dann sind wir dabei.
Weltmeisterschaften oder Olympia?
Ich liebe beides total. Auch das mag ich beides. Fußball-Weltmeisterschaften ist natürlich ein Highlight, weil wenn die Deutschen gut spielen, dann ist natürlich so dieses Lebensgefühl, was sich hier dann in diesem Land so verströmt, das ist einzigartig. Wenn ich an diese Weltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland denke, das ist nach wie vor auch ein absolutes Highlight. Also sowas Schönes mal zu erleben, wie Menschen, das war wie bei der Wiedervereinigung, hatten alle irgendwie so ein Grinsen auf der Backe und jeden Tag war es irgendwie schön und das Wetter war toll. Ja, muss ich mich entscheiden?
Nein.
Nee.
Ich sag jetzt Weltmeisterschaft.
Sport gucken oder Sport machen?
Oh. Auch beides, aber mit Tendenz auch zum selber machen. Mhm. Weil das ist so, dahinter steckt so dieses, ich bin mit Sport groß geworden. Mein Vater war ja Boxtrainer, ganz lange Jahre, auch wirklich bedeutender, renommierter Boxtrainer, der mich auch wirklich sehr geprägt hat, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, so mit, gerade was Sport angeht, mit Zuckerbrot und Peitsche. Da galt dann gerne mal das Lebensmotto, wer saufen kann, muss auch arbeiten können. Und jetzt geht es noch eine Runde weiter. Das war schon auch, aber toll, immer mit ganz viel Liebe. Mhm. Ja. Also so bin ich erzogen worden und das weiß ich sehr zu schätzen, auch durch meine Mutter. Aber so Sport treiben, das ist für mich, ja, so an Grenzen gehen, auch das zu verarbeiten, so beim Joggen oder Tennis spielen, in einer anderen Welt zu sein, das ist einfach toll.
Da hilft natürlich auch der Hund. Ablenkung, runterkommen, entspannen. Jetzt warst du vorher kein Hundebesitzer. Was würdest du sagen, ist das, was der Hund am meisten verändert hat in deinem Leben?
Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass der uns verändert hat. Dass der auch uns beeinflusst hat. Weil wir immer denken, wir geilen Hechte, wir erziehen hier den Hund und wir sagen ihm mal, wo es lang geht. Aber der hat auch uns nochmal in verschiedene, ja, neue Richtungen gedrängt. Weil wenn ich mir überlege, dass ich sowas mal sage, also ich fahre in den Urlaub, aber nicht ohne Hund, da denke ich mir mal, habe ich das wirklich gerade gesagt? Das ist wirklich so. Zusammen mit meiner Frau, da sitzen wir da und dann planen wir jetzt eine Reise in die Bretagne. Und dann gucke ich mir nur Hundehotels an. Ich gebe also ein in der Suchleiste mit Hund. Und weil alles andere ist jetzt egal. Weil wir können ja auch sagen, wir geben den Hund vielleicht mal in eine Pension oder sowas. Nee, wir wollen den Hund auch eigentlich bei uns haben immer. Das ist so, klar, fahren wir auch gerne mal weg und wir gehen gerne mal abends irgendwie auf den Schwof oder irgendwie zu einer tollen Gala auch mal alleine. Immer muss es ja auch nicht sein. Das ist jetzt auch so eine Affenliebe, ist auch blöd. Das muss auch matchen. Aber wir wollen den gerne bei uns haben.
Aber das heißt, sowas wie Malediven oder so ist dann jetzt erstmal raus.
Ja, waren wir schon mal.
Hat der Andreas ja vorher gemacht, bevor der Hund
war. Ach so, ja.
Da hat ihn meine Schwiegermutter gemacht. Genau. Das war ganz gut. Waren wir auch schon auf den Malediven, sind auch toll, mal eine Woche. Aber da war der Hund dann alleine. Aber so dann auch das Wiedersehen mit dem Hund.
Ja.
Oh, der ist, ich meine, Christine, du kennst ja meine Bilder, ja, die wir dann manchmal so austauschen oder irgendwie. Der freut sich halt kolossal. Ne? Wenn du abends nach Hause kommst, dann hüpft er dich an und dann wedelt er mit dem Schwanz und so. Der ist halt so glücklich, wenn der seine Bezugspersonen sieht. Selbst auch andere Leute, Nachbarn, die der so ein bisschen kennt, der geht halt wahnsinnig offen auf die zu. Und ich glaube, am Ende sind wir dafür belohnt worden, dass wir am Anfang gesagt haben, wir machen von vornherein alles mit dem. Der kommt mit in die S-Bahn. Der fährt jetzt eine Rolltreppe. Der fährt jetzt Fahrstuhl. Wir nehmen den dahin mit. Der sitzt im Auto. Egal, rein. Du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt oder versuchen da in so einen Biergarten zu gehen. Wir versuchen jetzt irgendwie, was weiß ich, in die Stadt zu gehen und frisst nicht alles auf und nagt nicht alles an hierher. Aber der hat jeden Tag ein bisschen mehr gelernt im Leben. So wie wir aber am Ende auch. Es ist ja immer so ein Abgleichen. Du guckst auf den, der guckt auf uns. So, was geht nicht? Und du nimmst ja auch die Umgebung anders wahr. Ich kann nur sagen, das ist für mich, das ist ja keine Belastung, jetzt am Ende rauszugehen. Ich hätte früher gedacht, das ist eine Belastung. Irgendwie immer eine Stunde rauszugehen und dann das noch zu machen. Nee, das ist keine Belastung. Das ist schön. Man bewegt sich, man kriegt einen Arsch hoch und am Ende habe ich jetzt halt einen Durchschnitt von, was weiß ich, 11.000 Schritten.
Es ist halt einfach so. Leider muss man das sicher auch eingestehen. Man würde um 23 Uhr einfach nicht nochmal um den Block gehen ohne Hund. Und es ist aber schön, dass es so ist, ne?
Gestern Abend, genau so ist es. So alle auch kaputt. Ich war gestern auch ein bisschen, ja, hatte gestern auch Sport gemacht früh und dann bist du ja auch irgendwann, bist du auch kaputt. So. Und dann bin ich nochmal rausgegangen mit ihm. Aber der ist so dankbar, dann hat er den Igel gesehen, habe gesagt, Igel, stopp. Ja. Und dann guckt er nochmal und sind es am Ende ja auch, was weiß ich, 15 Minuten. Und dann ist er trotzdem auch beseelt und es macht mir nichts aus.
Und klappt das jetzt beim Reisen gut? Weil anfangs hattest du mal gesagt, dass ihm übel wird, ne? Im Auto war das, glaube ich. Oder hattest du nur Sorge, dass ihm übel wird?
Ich bin mal, auch das sind ja, man dreht ja immer so lange an der Schraube, bis sie irgendwann wegknackt, ne? Und das Gewinde kaputt geht. So war es bei ihm auch. Wir haben mal eine Reise gemacht zum Wandern an die Mosel. Und da bin ich natürlich diese Moselschleife, diese Berge, so in meinem üblichen Fahrstil gefahren. Da hat er gerade gekotzt ins Auto, alles sauber gemacht. Also der hat ja auch alles gemacht. Ich habe dann irgendwann meinen Fahrstil angepasst. Der fährt immer noch wahnsinnig gerne Auto, sitzt auch im Gänge immer so da, legt sich nie hin. Ich weiß nicht warum, der steht immer da. Warum legt er sich nicht hin? Nur weil er völlig am Ende groggy ist, dann geht's halt mal. Aber ich merke selber, wie ich einfach nicht mehr so in die Kurven gehe.
Nicht mehr so rasen.
Ja. Nicht so die Serpentinen so als Rennfahrer.
Ich meine, du hast ja auch mal, du kennst das ja, Rallye Monte Carlo, du hast ja das mal moderiert. Ich bin früher ein bisschen zügiger so durch die Kurven gefahren. Das war ich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass der da von links nach rechts fliegt. Das möchte ich nicht. Also auch da passe ich mich dann wiederum ihm an. Ne? Und ich merke, dass es ihm gut tut und mir wahrscheinlich auch und den Leuten auf der Straße auch.
Ja.
Herr Fontin, ein kleiner Rennfahrer. Ja. So, sollen wir Sätze vervollständigen?
Ja.
Wenn ich eins nicht kann.
Auf den Hund bezogen?
Egal.
Wenn ich eins nicht kann.
Kannst du doch auf dich beziehen, grundsätzlich.
Ja, ich kann viele Sachen nicht. Ich würde wahnsinnig gerne ein Instrument spielen können. Ich habe überhaupt kein Talent dafür. Ich habe schon mal überlegt, mit 58 Jahren mir mit so ein paar YouTube-Videos irgendwie mal versuche, das selber irgendwie Gitarre beizubringen. Das würde mich wahnsinnig reizen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ob ich das nochmal hinkriege? Also da bin ich total talentfrei.
was sehr gut sein soll im Alter, ist Klavierspielen. Und zwar wegen der beiden Hände, die du unterschiedlich benutzen musst, soll das sehr gut für, also vorbeugend gegen Alzheimer und so sein, weil du halt dann, diese Koordination ist halt sehr schwer und das trainiert. Jetzt so mit 58, ne? Kann man ja mal in die Richtung gucken, dass man da sich noch fordert mit einer neuen Aufgabe.
Das würde ich wenn das am Ende nur so ein bisschen was ist, so ein bisschen klimpern, aber das fand ich immer so, als das wäre mal so nochmal so ein Ziel. Das kann ich. Da bin ich komplett talentfrei. Würde ich gerne können.
Wenn ich Profisportler geworden wäre, wäre ich?
Ja, so als Kind wollte mein Vater immer gerne, dass ich Olympiasieger im Boxen werde. Das habe ich relativ früh gemerkt. Das bringt halt nichts bei mir. Ich rede ganz gerne drüber. Ich hatte auch mal so eine relativ schwere Krankheit so als Kind. Da war das sowieso vorbei. Ich hatte Gehirnhautentzündung. Das war Spitze auf Knopf. Und da war klar, also hier mit Boxen und Kopftreffern, das bringt dir nichts. Aber ich habe diese Beziehung zum Boxen und diese Lust am Kampfsport auch nie verloren. Und bin ja dann selber so, hab den Trainerschein gemacht und alles. Finde das nach wie vor wahnsinnig faszinierend, so als Sport. Ja, aber Olympiasieger steht außer Frage. Nie und nimmer. Die Härte hätte ich gar nicht, diese innere Härte, da das durchzustehen. Aber so, wenn ich so ein bisschen träumen könnte, so Tennis-Olympiasieger würde ich schon gerne. Das finde ich geil.
Ja, da hätte man nichts gegen.
Also hätte ich auch Zeit. Der Weg dahin, keine Chance.
Als mir im Fernsehen die Hose geplatzt ist.
Ja, war das ein kurioser Moment, wo ich auch kurz inhalten musste, weil mein Schnürsenkel war offen. Peter Klöppel war mit mir im Studio bei RTL aktuell und ich wollte mir den Schuh zumachen und plötzlich macht's Knall. Und ich sagte, ach du Scheiße. Und das war dann kurz, wir haben ja dann so eine Übergabe gehabt, das war also im zweiten Block der Nachrichten und da waren es noch irgendwie 3 Minuten bis zum Sport. Und ich sage, Peter, wie viel ist denn da? Ja, so viel ist es jetzt nicht. Ja, aber wirklich nicht? Weil natürlich möchtest du jetzt mit einer offenen Hose nicht unbedingt im Fernsehen auftreten. Also habe ich mich so ein bisschen dann, weil es hinten an der Arschbacke war, so ein bisschen so eingedreht und dann ging das auch. Aber es war schon ein komischer Moment.
Hattest du mehrere solcher Pannen in der langen Karriere?
Ja, also es ist alles passiert. Wenn du so lange hier an Deck schrubbst, ne, dann passiert alles mögliche. Ich bin auch schon mal zu spät gekommen in die Sendung. Habe ich mich dann live in der Sendung verkabelt. Ist auch schon 30 Jahre her, aber so zu spät einfach. Ich bin ja sowieso grundsätzlich jetzt nicht der Pünktlichste. Ich glaub,
boah, hier warst du auf die Minute pünktlich. Ja. Ich glaube, du bist um 58 vorgefahren und wir waren um voll verabredet.
Das ist eigentlich, bei uns habe ich so den Ruf weg, dass ich immer so der letzte Hänger bin, der Studio kommt. Das passt allen nicht. Ich bin da ein bisschen spät dran. Also ich bin nicht der Schnellste. Das regt auch meine Eltern schon früher immer auf. Ich war so irgendwie immer so der letzte Hänger. Ja, aber mir ist auch schon mal eine Kontaktlinse aus dem Auge rausgeflogen vor vielen Jahren. Da habe ich irgendwie so wie Karl Dall weiter moderiert.
Hey, das also, ist ja immer das, was ich träume. Ich träume immer, ich hätte keine Kontaktlinsen und dann müsste ich moderieren und ich kann den Prompter nicht lesen.
Ja, das ist dann Albtraum. Weit weg, ne? Und ja. Dann denkst du irgendwie, wenn du jetzt gar nichts mehr siehst, dann musst du, aber das ist ja vielleicht auch so eine Lehre so für uns, da musst du dich halt auch irgendwie versuchen, auf dich selbst zu verlassen oder irgendwie dir immer so Brücken zu bauen. Wenn das und das passiert, was machst du dann? Mhm. Das so bin ich auch. Also immer so ein Plan B in der Tasche ist eigentlich immer gar nicht schlecht. Stimmt. Ob du den jetzt nutzt oder nicht, ist eigentlich egal. Aber so mal, wenn das und das passiert, bist du auf den Fall vorbereitet? Und wenn nicht, ja gut, dann musst du halt irgendwie, dann sag den Zuschauern, was passiert ist. Ja. Also wir hatten ja so ein Ding, es ist ja mal durch diesen brennenden Stromkasten bei RTL das Licht ausgefallen, genau. Ja. Der Strom ausgefallen während einer Sendung. Dann, da war ich auch mit Peter Klöppel. Da hat der Peter natürlich auch super reagiert und dann haben wir beide das Ding ja ganz gut zu Ende gebracht. Ja, weil wir einfach
dunkel, ne?
Total im Dunkeln. Ja. Dann hatten wir so ein Handylicht dann noch und haben damit moderiert. Aber das ist dann auch so, das war so, haben wir beide so gefühlt, gibt es ein bisschen Gänsehaut, wenn ich jetzt daran denke. Man ist dann in so einer Extremsituation und dann ist halt alles andere auch weg. Du musst dann einfach nur auch vielleicht den Leuten sagen, wissen was, wir versuchen das hier irgendwie gut zu Ende zu bringen. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber wir haben jetzt hier mal so ein kleines Licht und wir machen mal so weiter.
Es gibt also, ja auch immer in der Regel die besten Quoten, weil die Leute lieben das ja auch, die finden das ja auch spannend.
Ja, und wenn so Pannen passieren, versuche so authentisch wie möglich zu bleiben. Manchmal hast du einen guten Tag, manchmal hast du schlechten Tag, aber das ist immer auch so eine Lehre gewesen, die ich so mitnehmen durfte mit all den tollen Menschen, die man so getroffen hat, die einen auch so geprägt haben. Also bloß nicht immer so dieses Gestellste und wenn irgendwas passiert immer und meistens ist es dann eigentlich auch ganz cool, wenn so
was ist. Ja. Was ja ganz süß ist, wurde tatsächlich herausgefunden, dass Hunde von ihren Herrchen träumen. Wenn also Chester mich in meinem Traum sieht, mache ich
da mache ich Spielchen mit ihm. Er spielt gerne oder er hört gerne auf Kommandos. Das ist das Schönste. Also der, eigentlich denke ich immer noch, wir machen eigentlich noch zu wenig. Der ist so gelehrig, der müsste eigentlich noch mehr machen. Aber ich glaube, davon träumt er, dass der immer irgendwie Zerspiele macht. Oder jetzt haben wir irgendwie so einen Besenstiel rausgeholt, dass er immer hopp, unterdurch, oberdurch und so. Eigentlich, wir müssten noch mehr machen.
Ach, das ist aber süß mit dem Wesen, ja.
Ja, weil es ist so, der saugt eigentlich noch mehr auf. Der könnte eigentlich den ganzen Tag irgendwie bespaßt werden oder irgendwas machen. Der ist agil und der möchte dazulernen. Und dann denke ich manchmal so, machen wir eigentlich genug oder machen wir nicht genug? Und dann fragen wir uns das wieder. An den ganzen Büchern, die ich ja auch sehe, kann es nicht liegen, weil ich habe ja jetzt alle Hundebücher gelesen und so weiter. Da sind auch so viele Tipps drin, die man so machen kann.
Aber kann der Quatsch, also Kunststückchen und sowas, so irgendwelchen nutzlosen Totstellen, keine Ahnung, Rollen, auf zwei Beinen laufen, was weiß ich.
Wir haben so ein Repertoire an, ich würde sagen, so 10, 15 Dingen, die gehen. So, ich meine, wenn ich jetzt so mache, Zeigefinger und Daumen zusammen und dann sage ich irgendwie, guck, dann guckt der rein, geht so durch. So was macht der. Oder ich meine, ja klar, so diese Kommandos, die jetzt auch wichtig sind, also Sitzplatz, hoch, hopp und links. Also wir gehen ja jetzt mittlerweile über zu einer eher nonverbalen Kommunikation. Ich versuche jetzt immer alles oder vieles auch nur so zu machen. Heute Morgen habe ich auch gedacht, so dieses, dann kommt der, wir gehen da lang, links zeigen, rechts zeigen. Das macht der auch. So, das ist alles okay. Oder bleib so aus der Ferne, einfach so ein bisschen die Hand senken. Könnte man auch viel besser noch machen als ich. Aber es ist irgendwie intuitiv, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dieses so hoppen über oder durch, das macht der ganz gut. Meine Frau macht auch manchmal so ein Ding, dann nimmt die so Futter und macht die in so ein Handtuch und macht das so. Und dann muss er so schnüffeln und das aufreißen oder aufmachen. Mhm. Das macht der auch gut. Das ist also, der ist wahnsinnig wissbegierig.
Sollen wir noch einen kurzen Blick zum Schluss auf die Rasse werfen?
Ja.
Weil es ist ja ein Australian Labradoodle. Ich kannte das gar nicht, muss ich zugeben. Ist nämlich auch nochmal ein Unterschied zum normalen Labradoodle, der ja aus Labrador und Pudel gezüchtet wird. Und bei der australischen Variante sind dann nicht nur zwei Rassen, sondern drei dabei. Oft American oder English Cocker Spaniel oder auch Irish Water Spaniel. Weißt du, was es bei euch ist?
Ich glaube, es sind 5 Rassen.
Oh, ehrlich?
Ja, das ist also total hybrid.
Aber immer alle zusammen 5, nee, oder nee, ich
bei
dachte,
Chester
es
jetzt,
sind,
also,
ja, bei Chester,
ach so, aber
Chester,
zumindest 3. Also mindestens 3
ja,
quasi,
drei,
ne?
Bei ihm sind sogar 5, also ich weiß nicht, vielleicht ist er deswegen so, wie er ist. Pudel, Cocker Spaniel, Labrador und dann so ein Wasserhund oder sowas, ja.
Ja, genau, sowas. Ja, Water Spaniel und oder so.
Deswegen hat er ja irgendwie, glaube ich, auch so eine lange Pudelschnauze. Diese Schlappohren so von diesem Labrador. Also ich bin ja schlecht, wirklich. Aber ich finde ihn süß.
Ja, ist er auch.
Total.
Die Fotos sind entzückend. Ja.
Und die Rasse ist super. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, es ist ja auch alles jetzt nichts, ja, das ist nichts für Billigheimer. Du musst ja Geld investieren in so einen Hund. Und das kostet dich ja auch wirklich Geld. Es kostet dich, der Fehl schüttelt sich.
Ja, der hat jetzt genug.
Ja.
Wir hatten gestern so einen Beitrag bei uns in RTL aktuell. Du musst halt, ich sag mal, ungefähr mit 200 Euro rechnen im Monat für so einen Hund, ja, plus minus 50 Euro. Das ist ja wirklich Geld, was man auch wirklich investiert.
Mit Krankenversicherung meinst du jetzt, oder?
Ja, mit Krankenversicherung und Futter und da kommt mal eine Leine, da kommt mal ein Spielzeug und so weiter. Also das ist ja, das kostet auch Geld.
Aber sie geben ja auch viel zurück.
So,
ja.
Und das, was du zurückkriegst.
Das ist gut investiertes Geld, ja.
So, das ist unschätzbar und das würde ich nicht missen wollen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank. Es war uns ein Vergnügen.
Ja.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.